der Movie Break Trash Cast. Der einzige Podcast mit räudigem Stallgeruch. Nur echt mit Carlo, Kühne und Jacko.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Trashcast. Mein Name ist Kühne und wie immer dabei der gute Carlo. Hi Carlo.
Hi.
Und der gute Jacko. Hi Jacko.
Hallo zusammen.
Wir haben im Vorgespräch festgestellt, es könnte heute nicht nur kontrovers werden. Es ist, glaube ich, auch eine der wenigen Ausgaben, wo unsere Wertungen so unterschiedlich sind und auch ziemlich weit auseinander, dass ich ein bisschen Angst habe, ob das vielleicht unsere letzte Ausgabe ist. Denn wir bewegen uns ja heute in die Welt des, ja, dieser gute Mid-Budget-Horrorfilm, den es noch Ende der 90er gab. Und wir reden da über Phantoms und Virus. Aber bevor wir in die Filme reingehen, Carlo, würde mich mal interessieren, diese Sparte an Filmen hier so mit Relic, mit Octalus, mit Ghost Ship und die beiden Filme, die wir heute besprechen. Warst du da schon so weit, dass du dir die ganzen Filme auch im Kino angeguckt hast?
Ja, also Ghost Ship habe ich auf jeden Fall gesehen. Virus kann ich mich erinnern, dass der bei uns lief. Den habe ich aber im Kino verpasst. Und jetzt Phantoms, der jetzt heute auch mit besprochen wird, da, ich glaube, der lief gar nicht bei uns im Kino. Und aber sonst so Octalus und solche Sachen, habe ich noch beste Erinnerungen. Die habe ich schon alle, fast alle, je nachdem, ob sie verfügbar waren in unseren Kinos hier in der Stadt, sehen können.
Ich wollte sie sehen, aber war so ein bisschen zu jung. Also ich war ganz heiß auf Octalus. Und Virus wollte ich auch unbedingt sehen, aber dazu erzähle ich gleich noch was, wie es bei mir mit diesem Film angefangen hat. Jacko, du bist ja jetzt nun, man sieht's dir natürlich nicht an, aber du bist ja 2-3 Jährchen älter als wir. Wie hast du denn die Zeit damals wahrgenommen, wo eben diese, ja, ich will es nicht als Blockbuster bezeichnen, so vom Budget her, aber einfach diese Mid-Budget-Filme, als die dann ins Kino kamen, wo Horror eben nochmal wirklich Geld zugesprochen bekommen hat.
Ja, theoretisch eine schöne Zeit und ich bin ein bisschen neidisch auf Carlo. A, dass diese Filme meistens in seiner Stadt liefen und B, dass er scheinbar mit viel zu jungen Jahren, weil ich rechne mal gerade nach, wie alt du gewesen sein musst bei einigen dieser Filme, da trotzdem reingekommen bist. Bei mir sah das ein bisschen anders aus. Meine Stadt hatte zwar damals noch 2 oder sogar 3 Kinos, wenn wir hier die ganzen Nischenkinos mitzählen, aber programmtechnisch immer eine absolute Vollkatastrophe. Da konnte man froh sein, wenn überhaupt mal irgendwas aus der Richtung da lief. Also ich habe von dir genannten keinen einzigen im Kino gesehen. Leider.
Soll ich dir verraten, wie man das früher gemacht hat, um Filme zu sehen, die für einen nicht geeignet waren?
Ja, erzähl, hau raus.
Warst du derjenige, der dann, du hast doch wahrscheinlich so ein Ticket für irgendwie Five der Wauswanderer geholt und saß dann in Octalus.
Ja, du hast das richtig erkannt. Ich meine, Five der Mauswanderer war ja ein paar Jährchen noch zurück. Die jedenfalls den zweiten habe ich im Kino gesehen, Five der Mauswanderer. Aber ja, so habe ich das gemacht. Also wenn ich wirklich an der Kinokasse abgewiesen worden bin, ich habe tatsächlich oft das Glück gehabt, einfach für den Film zu zahlen und bin reingekommen. Aber wenn es mal nicht so lief, bin ich so 1, 2, 3 Tage später immer geguckt, wer ist denn jetzt an der Kasse? Nicht, dass ich nochmal denselben in die Hände laufe und habe dann einfach für einen Film meines Alters gezahlt und habe ja gewusst, in welchem Saal die FSK 16, 18er Filme liefen und dann habe ich mich da einfach reingesetzt. Das hat immer funktioniert, das hat keinen Menschen interessiert.
Ich habe das probiert und ich war bitterböse. Ich habe das probiert bei Final Destination. Und da habe ich dann Karten für Wild Wild West geholt und wurde dann tatsächlich, vor dem Kino stand noch ein extra Aufpasser und der hat dann gesagt, nee, deine Karte ist ja auch für Wild Wild West. Und ich sag, fuck. Da war ich bitterböse, dass ich mir den Film angucken musste und nicht in Final Destination saß.
Und weißt du, warum das aufgefallen ist? Die haben gleich durchgefunkt, ey, da hat einer eine Karte für Wild Wild West gekauft. Das ist die einzige, die wir seit 2 Wochen verkauft haben. Das stimmt was nicht. Guck mal bei den anderen Filmen, ob der da rein will.
Oh Gott. Hatten wir den schon mal? Ja, oder?
Ja, den hatte ich. Glaube ich, nur mit
Pascal. Den hast du mit Pascal, glaube ich, oder?
Ja.
Oh, das wäre, also, der war auch richtig schlimm.
Ja, allerdings. Aber ist doch schon lange her. Ja.
Wir schweifen ab.
Richtig, genau.
Lass uns doch mal in die Filme reingehen. Wir fangen an mit Phantoms, Unheil über der Stadt. Und bevor wir den Film sprechen, Jacko, kannst du einmal kurz die Inhaltsangabe bitte vorlesen? damit die Leute wissen, worüber wir sprechen, weil ich vermute mal, beide Filme werden nicht von vielen Leuten gesehen worden sein, die wir heute im Programm haben.
Also bei dem gehe ich ganz stark davon aus. Ich lese mal vor. Also, die Ärztin Jennifer Paley und ihre Schwester Lisa kommen in den Ort Snowfield in den Bergen. Sie stellen fest, dass alle Ortsbewohner verschwunden oder tot sind. Einige Leichen sind verstümmelt. Sheriff Bryce Hammett und seine Leute, die vom Hauptquartier dazustoßen, untersuchen den Fall. Sie werden von dem Wissenschaftler Timothy Flight unterstützt, den die benachrichtigten Regierungsbehörden hinzuziehen. Die Ermittler stellen fest, dass die Stadt von einem uralten, auf Erdöl basierenden, fremdartigen Wesen angegriffen wurden.
Gedreht 1998 von Joe Chappelle, der ja auch damals den Halloween 6 gedreht hat. Ich glaube, Jacob, hattest du, glaube ich,
der war das.
Ja, ich glaube, da hattest du ein kleines Trauma.
Mehrfach sogar schon, ja. Hilfe, ja.
Ich glaube, irgendwie hatte der auch was mit Hellraiser 4 zu tun und hat sich dann aber aus dem Regieposten rausstreichen lassen. Irgendwas war da auch noch.
Das kann sein, weil bei Hellraiser 4 weiß ich, dass das ein Alan Smithy-Film ist. Also quasi jemand, wo sich der Regisseur quasi hat streichen lassen. Aber wer Halloween 6 gedreht hat und sich dann aus Hellraiser 4 streichen lässt, ich mit der ist Kummer gewohnt. Ja, dass sie dem echt nochmal Geld gegeben haben, ist schon wild.
Geld ist ein gutes Stichwort. Zwischen 12 und 16 Millionen, sagen meine Quellen, hat dieser Film gekostet und hat aber am weltweiten Boxoffice nur 5,8 Millionen eingespielt. Und was ja auch beide Filme, die wir heute besprechen, zusammen oder gemeinsam haben, wenn man sich alleine den Cast anguckt mit Ben Affleck, mit Rose McGowan, mit Peter O'Toole, da hat man doch noch ein paar Stars zusammenbekommen. Und mich würde aber interessieren, Carlo, wie waren denn deine ersten Berührungspunkte mit Phantoms?
Phantoms habe ich mir irgendwann mal aus der Videothek ausgeliehen. Eben auch deswegen, weil der irgendwie nie mir wirklich so bewusst auf irgendwelchen Kinoschaukästen begegnet ist bei uns. Also ich bin der festen Überzeugung, der lief hier gar nicht im Kino, wo der ja eine
Kinoauswertung
hatte damals. Ja, der stand irgendwann in der Videothek, der hatte so ein auffälliges Glitzer. Cover. Da habe ich mir gedacht, jawohl, schauen wir doch mal hin drauf, was ist das? Und es hat sich vom Inhalt her sehr gut lesen lassen, also gleich eingepackt und mitgenommen und geguckt. Ja, es muss dann, ich denke, das war auch dann 99, wie der in der Videothek stand, sowas in dem Dreh. Und dann habe ich den dann praktisch erstmalig gesehen und irgendwie wusste ich da nicht so recht, was ich damit anfangen sollte, weil ich mir einfach was anders drunter vorgestellt hatte. Ich habe ihn jetzt dann wieder auf DVD für einen Podcast geguckt und es war nicht mehr viel Erinnerung da, aber ich fand es jetzt eine ganz interessante Sichtung für mich, den jetzt mal wieder so zu erleben.
Okay, da bin ich gleich sehr gespannt. Jacko, wie war es bei dir?
Ich habe den im Pay-TV gesehen und zwar auf Premiere damals und das wird dann auch so 99 gewesen sein, als der da seine Premiere quasi hatte. Ich hatte vorher von dem Film tatsächlich auch nichts gehört, bis ich halt in da gab es dann auch diese Premiere-Zeitschrift damals und da reingeguckt habe. Und dann habe ich aber gesehen, Ben Affleck, den kannte ich schon irgendwie aus 2, 3 Filmen vorher und Peter O'Toole natürlich sowieso. Und es ist eine Dean Koontz-Verfilmung. Ich muss aber sagen, ich habe nie ein Buch von Dean Koontz gelesen. Ich wusste aber, wer das ist, da ich ja auch damals schon leidenschaftlich gerne Stephen King gelesen habe. Und in den Taschenbüchern war oft hinten dann auch noch so Werbung für ein paar Dean Koontz-Romane. Mhm. Die wurden ja oft dann so zusammengepackt. Deswegen wusste ich, der kommt so aus derselben Sparte irgendwie. Ich habe den Film damals auch auf VHS aufgenommen. Ich habe ihn gesehen, aber ganz ehrlich, seitdem nicht mehr. Also seit über 25 Jahren. Und ich meine auch, ich habe ihn mir auch nur einmal angeschaut. Ich habe diese VHS nie wieder in den Player geschoben. Ja, ich konnte mich auch nicht mehr daran erinnern, wie ich den wirklich fand. Ich meinte damals so eher so mittelmäßig, deswegen habe ich ihn wahrscheinlich auch nie wieder geguckt. Aber der ist ja wirklich seitdem komplett verschollen gewesen. Ich kann mich nicht daran erinnern. Gut, Carlo sagt, den gibt's auf DVD. Ja, mag sein.
Auf DVD gibt's
ja. Ja, dann wahrscheinlich out of print auch schon seit über 20 Jahren, behaupte ich mal. Und der wird ja nie irgendwo gezeigt oder auch nur erwähnt. Der ist komplett verschwunden. Gefühlt. Deswegen fand ich das ganz cool, dass du den vorgeschlagen hast, hier wieder zu gucken. Ich war ganz erstaunt, dass man zumindest auf Amazon Prime Video leihen kann. Auch ohne deutsche Synchro, also im O-Ton, aber okay, immerhin. Ja, und dann habe ich mir jetzt mal wieder zugute geführt. Ich hatte wirklich null Erinnerung dran. Ich wusste halt wirklich nur noch, Ben Affleck, Peter O'Toole spielen mit. Der spielt in so einer kleinen Stadt und dass irgend so ein... Ich wusste gar nicht mehr konkret, was es war, was da die Menschen bedroht. Soweit habe ich den tatsächlich verdrängt. Mal gucken, wie ich den so heute fand.
Ich hatte den auch wie Carlo in der Videothek entdeckt und fand den tatsächlich richtig stark. Hab mir dann die Videokassette geholt. Dann, deswegen weiß ich auch, dass es den auf DVD gab. Dann habe ich ihn auf DVD geupdatet, aber dieses Bild ist, es war, glaube ich, eine sehr, sehr frühe DVD, die ist nicht mehr guckbar gewesen, die hat so Schlieren gezogen.
Ja, das kenne ich.
Das war alles nicht mehr
das
gut.
Das kenne ich.
Also gerade so Ende der 90er, da kamen einige DVDs raus, auch Mimik hatte genau das gleiche, den ich zu Hause hatte.
Ja.
Naja, und dann habe ich gedacht, gut, Christian, dann gib die DVD ab. Da gab es dann irgendwie noch bei Momox oder was, da irgendwie ein paar Taler für. Und dann habe ich gesagt, ja, dann kaufe ich mir einfach die Blu-ray. Und jetzt warte ich, glaube ich, seit 10 Jahren auf die Blu-ray. Und jetzt darf ich es eigentlich gar nicht so laut sagen. Ich habe den dann in einem Second-Hand-Laden gefunden. Da lag der auf Blu-ray rum. Ich so, was ist das denn? Den würde ich gerne kaufen. Ja, den kann ich hier nicht verkaufen. Der hat so Filmsammlungen aufgekauft, der Typ. Und ich so, warum nicht? Ja, das ist ein Bootleg. Aber wenn du den haben möchtest, dann schenke ich dir den. Gut, jetzt habe ich die Blu-ray von Phantoms also zu Hause.
Sehr gut, aber den gibt's ja seit über 10 Jahren von Studio Kanal offiziell auf DVD, also auch mit einem ordentlichen Bild. Zwar nur auf DVD und die habe ich.
Ah, okay.
Die kam 2012 oder sowas raus und die gibt's mittlerweile auch für 4,99. Also out of print ist die nicht.
Ich rede mir ein, ich habe das Video gekauft und ich habe mir die DVD geholt. Und wenn ich jetzt das Bootleg geschenkt bekomme, dann ist es jetzt eben so.
Ja, ich finde auch mal generell geiler Ladenkühne. Also ganz ehrlich, erstmal legt er da Sachen hin, die er nicht verkaufen darf. Da muss er ja schon auf Rückfragen gespannt sein. Und dann schenkt er dir die. Das finde ich geil.
Nein. Er hatte die aussortiert. Und
ach so.
Jetzt, das darf ich jetzt auch nicht zu laut sagen. Er hatte quasi gerade so eine, der kauft eben Secondhand alle möglichen Filmsammlungen auf. Und sortiert dann natürlich für sich raus, was kann er verkaufen und was eben nicht. Und weißt du, was ich an dem Tag noch geschenkt bekommen habe auf Blu-ray? Braindead.
Ah, nice.
Den hatte der nämlich auch dann eben als Bootleg-Variante da liegen. Ja, war ein guter Tag.
Voll. Gut, ja. Tag.
Also nicht zufällig diese spanischen Blu-rays.
Nee, deutsche Synchro sogar dabei.
Ja, gut, es gibt jetzt eben diese spanischen Blu-rays, die auch über Amazon, das kann man ja so sagen, offiziell, auch da käuflich zu erwerben sind, aber es sind natürlich alles keine offiziellen Releases und da gibt's etliche Sachen auch mit deutscher Tonspur.
So, genug Werbung für illegalen Kram.
Wir werden da später drüber sprechen. Reden wir über Phantoms. Das Ding ist gefloppt ohne Ende. Jetzt muss man dazu sagen, ich glaube, die Stars, wenn ich gerade in der Aufzählung auch vergessen habe, war zum Beispiel auch Liv Schreiber, die standen ja bis auf Peter O'Toole noch so am Anfang ihrer Karriere. Ich bin mir gar nicht sicher, kam erst Phantoms raus oder kam erst Armageddon raus für Ben Affleck?
Da weiß ich nicht die Reihenfolge. Ich schätze fast Phantoms zuerst. Also ich würde bei Ben Affleck sagen, da war Goodwill Hunting der Film vorher, durch den er bekannt geworden ist.
Vermutlich wurde der auch schon viel eher abgedreht. Vermutlich fast dieser Phantoms.
Ja, bestimmt.
War auf also, Holde.
Bestimmt.
Ja. Was ich mir jetzt noch angelesen habe im Zuge der Recherche, ist, dass es wohl Szenen gibt, wo er weißere Zähne hat als in anderen Szenen. Weil die haben wohl ein paar Szenen nachgedreht, aber Ben Affleck hat für den Dreh von Armageddon, hat er sich wohl die Szene machen lassen oder aufbleachen lassen oder sowas. Und das kann man wohl erkennen, wenn man ganz genau hinguckt. Was dann eben bei Phantoms noch nachgedreht worden ist.
Das ist aber auch schon geil, weißt du, da hat dann Jerry Bruckheimer gesagt, der Junge, mit der Visage kommst du aber nicht rein. Bleach das mal ein bisschen.
Ja, lass uns ein bisschen über den Film reden. Ich nehme es vorweg und ich denke, deswegen wird es auch heute kontrovers. Ich habe den damals als Kröte gut gefunden und bis heute, und ich habe den bestimmt jetzt 7, 8, 9 Mal gesehen, hat sich nichts dran geändert. Ich finde den tatsächlich richtig stark. Ich mag die Geschichte dahinter. Ich mag dieses Mysterium, was aufgebaut wird. Und tatsächlich mag ich auch die Vielfalt an Ideen, die dahinter steckt. Carlo, wie nimmst du das Ganze wahr? Also, wie hat er dir denn gefallen? Oder jetzt bei der erneuten Sichtung gefallen?
Also, bei der erneuten, ja. Also, ich fand ihn jedenfalls nicht schlecht. Das kann ich gleich zu Anfang sagen. Also ich fand ihn aber auch jetzt nicht besonders herausragend oder so. Also so wie du ihn jetzt findest, kam er bei mir nicht an. Also mich wundert es eigentlich, weil ich mag ja eigentlich dieses Genre doch sehr. Aber ich habe mich wirklich enorm an dem Cast dieses Mal gestört. Nicht an allen, aber teilweise ein merkwürdiges Schauspiel von so etlichen Darstellern, also Liev Schreiber, den ich ja eigentlich gut finde und so, der kam mir total nervig vor. Also ich habe mir irgendwie nicht anfreunden können mit ihm, und ich bin mir sicher, dass er mehr kann und alles. Ja, Ben Affleck, okay, war auch okay, aber war auch irgendwie wie merkwürdig. Naja, und Peter O'Toole, okay, der spielt auch so, als wenn er sich halt da schnell einen Gehaltscheck abgeholt hat. Aber ist auch noch okay. Aber es hat so im Grunde mit den Schauspielern nicht gepasst irgendwie. Und das war das eine. Das andere war, Atmosphäre fand ich ganz toll. Hat auch wegen so diesen The Thing-Charakter gehabt, fand ich. Aber letztlich war es dann auch wie so eine Doppelfolge Akte X, was ja auch nicht schlecht ist. Ich bin ja auch großer Akte X-Fan, und die Doppelfolgen Akte X waren ja auch immer klasse. Aber es hätte auch damals, jetzt mal aus der Sicht der 90er Jahre, es hätte auch einfach einen Fernsehfilm oder eine TV-Episode eben von Akte X sein können. Es hat mir da ein wenig so dieses Kino-Feeling bei der jetzigen Sichtung auch gefehlt. So, aber fand ich mir doch sehr, sehr knackig, ne, in seiner Inszenierung und auch auf den Punkt. Und bei so, es ist ja doch dann irgendwo Creature Feature in gewisser Weise. Und da hatte ich auch so mit der Darstellung dieses Wesens. Also da vielleicht ist dann meiner Vorstellung, wollte ich da mehr sehen und habe leider nicht mehr bekommen. Und das waren lauter solche Punkte, die mir da etwas den Spaß geraubt haben bei der Sichtung. Aber so insgeheim fand ich ihn jetzt jedenfalls nicht bodenlos schlecht. Ja, es war ein ganz guter Science-Fiction-Horror-Film aus den guten alten 90ern.
Also wir nehmen ja heute ohne Video auf, das heißt, wir sehen uns nicht. Und ich habe so das Gefühl, dass bei Jacko gerade eine riesige Ader an der Stirn ist. Und komm, Jacko, hau raus.
Wie fandest du Phantoms? Ich scharre mit den Hufen. Nein. Also eins vorweg, ich gönne euch den Spaß, wirklich. Also das, ne, so bin ich ja nicht. Aber ich war wirklich sehr enttäuscht von dem Film. Wie gesagt, meine Erinnerungen waren schwach und ich wusste auch, so gut kann ich den damals nicht gefunden haben. Sonst hätte ich mir bestimmt irgendwann nochmal angeschaut oder versucht, den irgendwie für die heimische Sammlung zu akquirieren. Aber ich dachte schon, ich hatte Bock, den wieder zu gucken. Irgendwie dachte ich, naja, vielleicht entdeckst du jetzt doch einen Film, der ganz gut ist. So, ganz gut war meine Hoffnung. Mehr hätte ich nicht erwartet. War es leider nicht. Zu zwei Sachen, die ihr gesagt habt, muss ich schon mal drauf eingehen. Also was du gesagt hast, Kühne, die Vielfalt an Ideen. Ja, aber ich glaube, nicht eine einzige ist neu. Es sind Vielfalt die Ideen anderer Leute, habe ich das Gefühl, bei Phantoms. Da ist so ganz viel zusammengewürfelt. Das haben wir nachher auch bei Virus, aber hier hat es mich irgendwie so ein bisschen mehr gestört, weil ich immer dachte, ich habe alles in diesem Film schon mal irgendwo anders gesehen. Man muss dazu sagen, das Buch von Dean Koontz ist natürlich wesentlich älter. Ich glaube, das ist aus den frühen 80ern, wenn ich da richtig geguckt habe. Und wenn das natürlich so auch im Buch war, dann muss man natürlich gucken, was kam vorher, bliblablub. Aber für den Film ist natürlich nicht von Vorteil, wenn ich ganz, ganz viel davon schon in viel älteren Filmen schon gesehen habe. Das können wir nachher im Detail drauf eingehen. Jetzt mal so eine grobe Zusammenfassung. Und was Carlo gesagt hat, die Darsteller, oh Backe, ja, das ist auch einer meiner größten Kritikpunkte. Ich meine, das ist bei so einem Film ja jetzt nicht kriegsentscheidend, wie gut die Darsteller sind. Aber ich finde, das kegelt mich ja an manchen Stellen auch gewaltig raus. Ich finde, also Liev Schreiber ist fast sogar das Unterhaltsamste an dem Film, weil der halt so komplett überpaced. Der hat so ein bisschen was von Nicolas Cage im Kokain-Modus manchmal. Das ist ganz amüsant, aber weil es so drüber ist. Und eigentlich sollte es wahrscheinlich gar nicht so sein. Ich finde, Peter O'Toole ist halt, Ja, das ist halt so, das, also bei dem habe ich so generell das Gefühl, seit er mal damals bei Lawrence von Arabien, der jeden Filmpreis der Welt bekommen hat, nur er hat nichts für seine Leistung bekommen, ist er in so ein Loch gefallen. Der hat zwar danach nicht irgendwie nur beschissene Filme gedreht, aber der hat dann ganz oft so B-Movies gedreht, wo er dachte, warum spielt er da eigentlich mit? Und so gerade im späteren Alter, also das ist so ganz typisch, wo du denkst, oh ja gut, da war es ihm auch egal, wo er mitspielt. Und Ben Affleck und Rose McGowan finde ich ganz schlimm in dem Film. Also Ben Affleck noch schlimmer. Wir haben uns ja gestern mal ganz kurz vorgestern über WhatsApp ausgetauscht. Da hat der Carlos ja auch schon gedroppt, dass er die Schauspieler ja sehr merkwürdig findet. Ja, exakt so ist es. Also ich finde Ben Affleck, der gerade, ich konnte ihm jahrelang überhaupt nicht auf den Pelz gucken. Ich fand den als Darsteller massiv überbewertet. Ich habe mich immer gewundert, warum der in so teuren Produktionen Hauptrollen kriegt, weil ich den super blass finde, super langweilig, kein guter Darsteller. Ich habe gestern, oder als wir das auch immer geschrieben hatten, ja auch getextet, dass der hat echt Schwein gehabt, dass er so geile Buddies im Filmgeschäft hat, dass der halt bei Kevin Smith und Matt Damon und Gus Van Sant, die haben den echt durchgeschleppt die ersten Jahre und durch diese Connection ist er wahrscheinlich immer irgendwo reingekommen. Der ist irgendwann besser geworden, so ab und zu mal, und ich finde ihn als Regisseur teilweise sogar ziemlich gut. Ich liebe ja Gun Baby Gun, sein Regiedebüt, das ist ein fantastischer Film. Das, glaube ich, auch der erste Ben Affleck Film war, wo ich gesagt habe, boah, der kann ja wirklich was, also dann als Regisseur, nicht vor der Kamera. Aber vieles an Phantoms hat mir leider nicht gefallen. Da können wir jetzt im Detail gleich nochmal drauf eingehen. Ich will jetzt keinen ewigen Monolog führen. Was ich sagen muss, der fängt ordentlich an. Und ich mag dieses Setting. Ich mag halt generell dieses, ich will nicht sagen Geisterstadt-Setting, aber so halt so ein Örtchen, wo irgendwas scheinbar passiert ist. Und das ist halt verlassen und man weiß nicht, was da passiert ist. Dieses Setting finde ich grundsätzlich toll. Und der Start von dem Film ist gut, weil der verschwendet auch überhaupt keine Zeit. Da bist du nach 5 Minuten drin. Und deswegen, diese ersten 30 Minuten gehen super gut von der Hand. Das hat mich so ein bisschen an so ein Silent Hill Spiel erinnert. Du kommst halt in so einen Ort und weißt nicht, was da los ist und musst erstmal durch so ein morbides, creepiges Rätsel kommen, was denn da vorgefallen sein könnte. Ab dann kippt das leider für mich massiv.
Mhm. Okay, ich werde alleine auf weiter Flur sein. Ich kann aber dummerweise nichts zur eigentlichen Rettung des Filmes sagen. Weil, also spätestens als Carlo gestern bei uns in die Gruppe vorgestern war es, glaube ich, in die Gruppe reingeschrieben hat, ja, das wirkt wie eine Folge Akte X, ist mir eigentlich vor, also nein, das wirkt sogar nicht wie Akte X. Akte X war hochwertiger, das wirkte eher wie X-Faktor, das Unfassbare. Und das kann ich leider nicht mal wegreden. Das ist natürlich ein Look, der nicht ganz so hochwertig aussieht, bin ich bei euch. Ebenso sehe ich das mit den Schauspielern. Insbesondere Ben Affleck. Ich fand bei Liv Schreiber, das fand ich eigentlich ganz cool, so diesen Charakter, den er spielt, der sollte, glaube ich, so sein. Und das war okay. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin nicht wegen der schauspielerischen Höchstleistung bei so einem Film wie Phantoms gelandet, sondern ich möchte so ein bisschen Horror haben, ich möchte ein bisschen Mystery haben, ich möchte Creature haben. Und für meine Begriffe gibt der da erstmal genug. Also, der hat ein cooles Setting. Du, es fehlt natürlich an Geld. Gib mir ein Remake für 100 Millionen oder sowas. Bitte, nehme ich super gerne. Aber ich verstehe die Kritikpunkte, aber warum auch immer hat er mich eben gekriegt. Ich kann es nicht genau sagen, warum.
Ja, bei mir war, glaube ich, ein ganz großes Problem, sobald das Militär irgendwie da reinkommt. Ab da wurde der Film für mich ein bisschen merkwürdig und der hat dann auch komplett seine Faszination verloren. Ich habe das auch vorgestern in diesem Chat auch gesagt, das hatte so Dreamcatcher-Vibes. Dreamcatcher habt ihr wahrscheinlich gesehen, oder?
Ja, ja.
Der finde ich nämlich, der fängt auch gut an. Da bist du so irgendwie drin und da ist diese Gruppe von Freunden, die in den Wald gehen, da passiert auf einmal irgendwas Mysteriöses und ich fand, der Film wird scheiße, sobald das Militär dazu kommt. Und hier war es exakt das Gleiche. Als hätten sie diese Formel ein paar Jahre später nochmal genauso kopiert. Diese Militärgeist, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Die holen ja Peter O'Toole dann ins Boot. Weil die halt glauben, dass in dieser Stadt dieser, ich habe jetzt auf Englisch geguckt, wie heißt es im Deutschen? Im Englischen hieß es The Ancient Enemy, der alte Feind wahrscheinlich in Deutschen.
Der alte Feind, genau.
Der alte Feind, so. Dass der in dieser Stadt ist. Erstmal habe ich gedacht, wie kommen die denn da drauf? Weil eigentlich ist das ja eine Theorie, die irgendein Spinner in irgendeinem Revolverblatt veröffentlicht hat. Und die haben jetzt nur so einen halbgaren Funkspruch abgefangen, also darauf zu kommen, oh, jetzt kommt wohl dieses Monster aus diesem Artikel, ist jetzt wohl in dieser Stadt, habe ich nicht verstanden, okay, von mir aus.
Aber stopp. Die finden auf dem Spiegel ja geschrieben, Timothy Flight, der alte Feind. Und die können den Funkspruch abfangen. Also die hören raus, Timothy Flight, der alte Feind. Und deswegen kommen die da drauf.
Okay, ja gut, aber auch dann. Jetzt mal rein logisch, ich meine Logik, okay, aber wie realistisch ist es, dass dann das Militär sagt, okay, wir haben jetzt diesen Namen, der hat mal irgendwann so einen Käseblattartikel veröffentlicht, der da völlig an den Haaren herbeigezogen ist. Das ist da bestimmt passiert. Ist egal. Die fliegen dann dahin mit einem Karacho und die müssten ja so ein bisschen darauf vorbereitet sein, ich meine, wenn du schon so einen Aufwand machst, dass da irgendwas ist, was jetzt gefährlich werden könnte, und die laufen mit offenem Messer, weil sie alle viel zu bescheuert sind und sterben, wie die fliegen. Was ist denn das für eine Einheit? Also, ne, wenn das jetzt so wäre, ich komme da hin und ich weiß halt nicht, was da los ist. Ich kriege einen Notruf, keine Ahnung, Hilfe, Hilfe, kommt mal alle. Und du denkst ja, was soll da passiert sein? Ne, irgendwie ein Gasleck oder whatever, da läuft ein Typ mit einer Axt rum oder so. Aber die wissen ja schon, oh, also wenn da das ist, was wir vermuten, dann wird's echt creepy und dann sollten wir gut vorbereitet sein. Und nach gefühlt 10 Minuten sind die alle hinüber, weil sie zu dumm sind. Also bezeichnend diese eine Szene, wo aus einem Abflussrohr irgendwie so Kinderstimmen kommen oder so ein Kindergesang und der Soldat geht hin und denkt sich, ja, dann lang ich mal mit dem Finger rein. Warum auch immer, was wollt ihr tun? Das Kind irgendwie am Zeigefinger rausziehen? Ich weiß es nicht. Und wird dann von dem Alien da weggesnackt. Es ist sehr merkwürdig.
Ja, aber du sagst es ja, ich finde ja persönlich, ich weiß ganz genau, was du mit dem Militär meinst. Also ich finde auch, dass der Film einen ganz klaren Cut macht nach, ja, 42 Minuten oder was es ist. Also gut die Hälfte. Aber das Militär ist auch schnell wieder weg. So, die sind alle sehr, sehr schnell tot und dann müssen sie sich nur damit auseinandersetzen. Wo befinde ich mich denn hier? Ich befinde mich in keinem Arthouse-Film oder so. Ich befinde mich in einem mitbudgetierten Horrorfilm, wo es um Monster geht, die aus Öl kommen. So, ja, weiß ich nicht. Carlo, hat dich das irgendwie gestört oder so?
Nee. Also alles, was da drin vorkommt, ist genrebedingt zu dem Zeitpunkt natürlich schon mehrmals verfilmt worden in irgendeiner Weise. Das ist absolut kein Problem, ne, für mich. Das hat mich ja auch nicht gestört. Also ich sage ja immer, Filme gucken hat ja auch viel mit dem eigenen Gefühl zu tun, was man gerade beim Schauen so entwickelt. Und da hast du die Filme, die nehmen dich dann gleich mit. Oder die nehmen dich erst später mit oder gar nicht. Es war jetzt kein Film, wo ich jetzt die ganze Zeit mal gedacht habe, ach, das sind jetzt wieder verschwendete 90 Minuten. Aber er hatte Schwächen, die enorm mir aufgefallen sind. Aber insgesamt hatte ich dann doch so eine gute Zeit, 90 Minuten. Also fand ihn auch an einigen Stellen gut und auch böse teilweise, und ich mag es ja immer, wenn immer so die Hoffnungslosigkeit sich bemerkbar macht in solchen Science-Fiction-Horrorfilmen, dass das wohl doch eine größere Macht ist und du nicht viel Optionen hast, und das kam auch in Phantoms durchaus gut rüber. Natürlich kein neuer Wind in dem Sinne, alte Standards, aber so, dass es als 90 Minuten wunderbar trotzdem funktioniert hat.
Die Laufzeit finde ich auch gut. Ich finde gut, dass der mal so in 90 Minuten wieder funktioniert. Ich meine, das war damals ja häufiger so, aber heute kennt man das ja gar nicht mehr, dass einfach Filme nur 90, 95 Minuten gehen und dann ist gut. Also der wird halt nicht langweilig. Das gebe ich dem halt auch, weil die Laufzeit gut gewählt ist. Und da passiert halt immer irgendwas.
Du hattest gerade so ein bisschen bemängelt hier, dass viele Szenen irgendwo schon bekannt sind oder dass man das schon mal irgendwo gesehen hat.
Ich fand, da war sehr viel The Thing drin.
Ja, ja.
Ich fand, da war auch Blob irgendwo mit drin. Also so ganz, im Prinzip alles, was man so aus diesem Science-Fiction-Monster-Invasion-Creature-Kino kennt, das ist da alles, habe ich schon mal gesehen. So, klar, das wiederholt sich immer im Genre. Aber mir fehlt hier wirklich so dieses eine Ding, bei dem ich sage, das macht den aus und das ist geil. Und das vermisse ich hier total.
Ja, und ich kann da, also das ist zum Beispiel so ein Punkt, darüber kann ich ganz gut hinwegsehen, wenn dieses Zusammengeklaute irgendwo spannend ist und gut gemacht ist. So, dann habe ich da gar keinen Stress mit. Ich sehe das auch alles. Natürlich weiß ich, dass das jetzt nichts Neues ist, diese ganze Hotelsequenz durch das einsame Hotel zu laufen, dass ich das schon zigmal irgendwo anders gesehen habe. Aber dieses, wie Carlo auch sagte, das sind 90 Minuten und ich glaube, es gibt 5 Minuten, wo nichts passiert. So, und sonst ist eigentlich ständig bam, bam, bam. Ich habe natürlich keine große Story da drin. Von Charakterentwicklung müssen wir gar nicht sprechen. So, das will der Film aber auch nicht.
Ja, ja. Das erwarte ich doch auch nicht. Das haben wir bei The Thing ja auch nicht. So.
Ja.
Und das ist einer der besten Filme aller Zeiten.
Ja.
Du musst ja mal gucken, wo du stehst.
Ja, und das ist ja dann eben, das sehe ich nicht. Und das nächste ist, das hattest du, glaube ich, angemerkt, Jacko. Das Buch ist, glaube ich, von 83 gewesen. Wenn mich nicht alles täuscht, so um den Dreh. Ich habe das Buch auch gelesen. Und der Film ist wirklich sehr, sehr nah dran. Und das ist dann eben so, wie werte ich das jetzt, ne? Also das Buch ist nochmal fast 15 Jahre älter. Was hat der denn schon geklaut, beziehungsweise was gab es damals schon? Was ist dann eventuell damals neu gewesen, aber jetzt nicht mehr? Kann ich natürlich an der Stelle nicht mehr sagen.
Ja, das meinte ich ja auch vorhin. Ich habe es nicht gelesen, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Deswegen gehe ich von Film aus. Und da hat er halt das Pech, dass halt so viele Filme vorher schon kamen. Ich gehe davon aus, dass viele das Buch auch nicht gelesen haben. Ich meine, Dean Koontz ist zwar bekannt, aber das ist jetzt nicht, kennt man zwangsläufig.
Ja, wie ist denn das, Carlo? Hast du schon mal ein Dean Koontz Buch gelesen?
Nein, überhaupt nicht. Und ich habe jetzt auch erst wieder festgestellt, nachdem ich mich jetzt wieder mal eingelesen habe, zur Sichtung hin, dass das ja tatsächlich ein Roman ist. Also irgendwie war das überhaupt nicht mehr in meinem Gedächtnis vorhanden, dass da eine Buchvorlage dazu existiert.
Dean Koontz wird ja auch als Drehbuchautor genannt, ne? Also hat er das Drehbuch auch wirklich geschrieben?
Ja, er hat mit dran gearbeitet, genau. Ja, nee, aber ich denke, wahrscheinlich ist er deswegen, wenn ihr das ja sagt, deswegen so nah dran an der Buchvorlage. Also.
Na gut, das heißt nicht immer alles. Stephen King hat auch schon an Drehbüchern mitgeschrieben und das war ziemlich weit weg vom Buch.
Das stimmt. Ich habe ein paar Dean Koontz Bücher gelesen und für mich ist er tatsächlich Hit or Miss. Ne? Also ich fand Unheil über der Stadt, also Phantoms, fand ich ziemlich gut. Ich habe auch ein anderes von dem gelesen, wo die ersten 200 Seiten absolut fantastisch waren und dann kam die Auflösung und dann war das gar nicht mehr fantastisch. Er ist natürlich bekannt, ne? Also er hat auch unfassbar viele Bücher geschrieben, aber ich kann schon verstehen, warum er jetzt nicht der neue Stephen King geworden ist. Das weiß ich schon.
Ja, der Fitzek der USA.
Ja, so in etwa, wobei Fitzek ist mir auch, der ist mir ein bisschen zu erfolgreich irgendwie. Ist auch meistens scheiße.
Ja, nicht nur ein bisschen. Ich finde, das ist der überbewertetste Schriftsteller aller Zeiten. Ich habe nicht viel von ihm gelesen. Das, was ich gelesen habe, war alles ziemlicher Murks. Deswegen, ich verstehe das gar nicht. Also, okay, aber anderes Thema.
Wäre auch ein Kandidat, der Film Abgeschnitten. Das ist wirklich einer der furchtbarsten Filme, die ich jemals gesehen habe.
Und Abgeschnitten und Der Heimweg. Der Heimweg, weil das war mega. Das war so beschissen. Der hat Abgeschnitten noch getoppt. Also, oh, das müssen wir heiß halten. Das müssen wir machen.
Jedenfalls habe ich uns. Warum?
Selbst schuld.
Also, wie gesagt, ich glaube, mein Problem mit Phantoms und bei diesem Gespräch ist gerade tatsächlich, dass ich wirklich jeden Kritikpunkt absolut verstehe und mir es auch so ein bisschen schwerfällt, gegen Jacko, aber auch gegen dich, Carlo, so ein bisschen die Fahne hochzuhalten, weil alles, was ihr sagt, finde ich absolut richtig. Deswegen weiß ich nicht, habt ihr noch irgendwas zu dem Film zu sagen?
Ja doch, was mir jetzt eingefallen ist, das wollte ich vorhin sagen. So, ich habe auch dieses Wesen, das ist ja in der Theorie ganz cool irgendwie, aber auch da entdecke ich so Sachen, wo ich denke, warum ist das so? Dieses Vieh hat ja scheinbar alle paar hundert Jahre, oder ich weiß nicht, wie der Zyklus ist, da schlägt's zu. Deswegen ist ja unser Professor Fried, wie hieß er, Peter O'Toole auf jeden Fall, ist halt auf dieses Wesen aufmerksam geworden, weil er so ein bisschen in der Geschichte geschaut hat. Da hat's mal da irgendwie so Mayas-Stamm weggeholt und da irgendeine chinesische Armee und so. Aber er ist scheinbar der Einzige, dieses Wesen scheint ja schon seit tausenden von Jahren auf der Erde zu sein. Das wird ja auch irgendwie dann hinterher gesagt, das hat wohl mehr oder weniger auch die Dinosaurier platt gemacht. Ne? So. Trotzdem ist er der einzige Dude, der bisher drauf gekommen ist, dass es dieses Wesen gibt und da einen Zusammenhang festgestellt hat. Obwohl das seit weiß ich wie vielen Millionen Jahren immer wieder auftaucht, immer wieder ordentlich Chaos anrichtet, zwar immer nur begrenzt an einen kleinen Ort, so, also so ein Mikrokosmos. Und dass das irgendwie vor 3000 Jahren dann nur über Mundpropaganda so, oder ist irgendwie so ein Volk verschwunden, okay, alles gut. Aber wir befinden uns jetzt im Hier und Jetzt. Und spätestens jetzt, wenn das ein ganzes Dorf oder eine ganze Stadt verschwinden lässt. Wie geheim kann denn so ein Vieh noch sein? Wir wissen nicht, ob es jetzt zum ersten Mal aufgetaucht ist, seit es irgendwie Radio, Fernsehen oder sonst was gibt. Aber das fand ich so ein bisschen, warum ist er der Einzige, der da jemals einen Zusammenhang festgestellt hat?
Also ich hatte das so verstanden, dass eben seit den Was hat er gesagt? Der hat ja ein paar Beispiele genannt, dass er irgendwie seit den 1910ern oder sowas oder 1810ern, was da sein letztes Beispiel war, dass das Ding da eben geschlafen hat. Das ist natürlich nicht besonders intelligent, ne? Muss man ja schon dazu sagen. Ja. Aber reicht mir als Erklärung völlig aus, oder Carlo, habe ich da irgendwas falsch verstanden?
Nee. Wenn du so Wesen eine Geschichte einbringst, da kannst du zigtausend Sachen und Erklärungen ausdenken. Ja gut, dann hat es halt geschlafen. Das ist auch so was, wo ich sage, das ist okay, das nehme ich dann hin, das ist ein Viech, das taucht immer mal wieder auf und dann richtet es Chaos an und irgendwie wird es dann wieder eingedämmt.
Ich finde ja generell solche Stories irgendwie so, diese Crawthorn, wo dann auch die was Crawthorn oder Roanoke, diese Siedlung, wo die Leute verschwunden sind und so.
Ja.
Das finde ich eigentlich immer relativ spannend. Oder hier dieser Devil's Pass, dieser, wo die ganzen Pilger da verschwunden sind und so. Also
ja,
die
ja.
Thematik mag ich eh. Ich glaube, deswegen hat der Film auch einen großen Stein bei mir im Brett, weil ich einfach diese Thematik von wegen, es verschwinden jetzt urplötzlich alle und wir müssen jetzt herausfinden, warum sie verschwunden sind oder wohin sie verschwunden sind.
Ja.
Das mag ich ganz gerne.
Also einmal, damit man mich nicht ganz falsch versteht. Bei S ist es ja ähnlich. Da kommt ja auch Pennywise oder das Wesen alle 27 Jahre und verschwindet dann wieder. Das hat ja auch so einen Rhythmus. So, da würde ich das zum Beispiel nicht kritisieren. Ich finde einfach, und das ist einfach so ein Punkt von vielen, der hat so viele Dinge, die so halb erklärt werden. Ich finde, vieles nicht so zu Ende gedacht. Das ist alles so ein bisschen schlurig. Weißt du, dadurch fügt sich der Film so zusammen. Das sind alles so ganz okay Ideen, die ganz gut sind. Die musst du mir nicht im Detail erläutern. Aber es ist alles so ein bisschen hiervon, ein bisschen davon und so richtig hinterfragen kann man nichts. Und das ist alles es ist wie so McDonald's Fast Food. Weißt du, es ist, man kann das mal machen und das ist auch okay irgendwo. Aber am Ende des Tages habe ich das gebraucht und will ich das jetzt nochmal haben? Gut, irgendwann sagt man sowieso, ja, gib mir noch mal. So
ja, genau. Und irgendwann stehst du nämlich da und bist dann wieder beim McDonald's.
Genau, Food. Aber eigentlich denkt man sich, warum gebe ich hier schon wieder 20 Euro aus für so einen Kram? So, das ist halt, und so ähnlich ist auch Phantoms. Das ist irgendwie, das ist nicht super scheiße. Ich will auch gar nicht falsch verstehen. Ich finde den Film nicht super scheiße oder so. Aber er ist flach. Er ist super flach. Er ist für mich auch hohl. Und es ist so ein, ach ja, eigentlich könnte es ganz gut sein und so. Aber Ende des Tages brauche ich das, ne, gar nicht.
Ja.
Ja, wie gesagt, verstehe ich.
Ist auch völlig bruder- und deutlich erklärt. Also, das ist wieder so Kategoriefilm und da gab es ja wirklich etliche in den 90ern. Die kannst du dir anschauen und dann hatten sie aber so nicht das gewisse Etwas, wo du sagst, okay, die muss ich jetzt in den nächsten 2 Jahren noch dreimal gucken oder so. Aber jetzt, wir sind ja auch wieder zu Phantoms zurückgekehrt, obwohl wir den ja auch schon mal alle gesehen hatten. Und ich verstehe da auch Kühne, ich habe ja auch solche Filme in meiner Historie, die finden alle entweder scheiße oder total mäßig, aber ich könnte mir die immer wieder anschauen.
Ja, es sind eben, manchmal sind es eben diese Triggerpunkte, die da gesetzt werden, ne? Und da passt für mich einfach zu vieles. Dadurch, dass der Film mir nicht klar macht, oder er versucht mir gar nicht erst klar zu machen, dass ich hier große schauspielerische Leistung erwarten muss, dass ich hier Charakterentwicklung erwarten muss oder vielleicht auch eine schlüssige Erklärung des Ganzen, suche ich da auch gar nicht nach. Da habe ich abgeschaltet. So, ich warte da auch nicht mehr drauf. Und ich glaube, das hält für mich das Ganze dann. Also deswegen kann ich den, glaube ich, so gut bewerten, weil ich einfach damit überhaupt gar nicht gerechnet habe, dass da überhaupt irgendwie was kommt. Und dann sage ich, ja gut, dann nehme ich das jetzt so hin, wie es ist und dann ist gut.
Okay. Dann würde ich mal sagen, jetzt reiß ich mal die Moderation an mich, weil wir haben auch schon wieder 40 Minuten drin und haben noch einen Film. Wie bewertet ihr denn die Filme tatsächlich?
Ich würde ihm auf Movie Break eine 7,5 von 10 geben und auf Letterboxd eine 4 von 5. Und ich habe gedacht, ich hatte den dieses Jahr schon mal gesehen und war mir nicht sicher, ach, war das jetzt so ein Ding? Manchmal hast du das ja, du stehst dann irgendwie morgens auf oder du guckst den Film an und sagst, der erwischt dich genau im richtigen Moment und dann bewertest du den viel besser oder viel schlechter, als er normalerweise sein dürfte. Und jetzt, als ich ihn nochmal geguckt habe, dachte ich, nee, es war genau richtig so. Carlo, wie ist es bei dir?
Ja, ich würde ihm 6 von 10 geben. Ich finde ihn schon ganz gut mit seinen paar Schwächen. Also wenn die jetzt nicht wären, wäre der bestimmt bei mir auf der gleichen Wertung wie bei dir. Also finde den so schon ganz In Ordnung.
Ich gebe eine höhere Wertung als Carlo, ich fasse das ja nicht. Jacko, wie ist es denn bei dir?
Bei mir bei Movie Break eine 4 von 10, also Letterboxd eine 2 von 5 logischerweise. Halt nicht scheiße im allgemeinen Sinne, denn also scheiße ist alles bei mir unter 4. Da fängt scheiße an, der ist nicht scheiße. Ich finde, der fängt ganz solide an. Ich kann auch verstehen, was man an dem mag. Ich mag ja auch tendenziell Dinge an dem, aber er ist enttäuschend. Er ist für mich einfach enttäuschend. Ich würde ihn mir tatsächlich so eigentlich nicht nochmal angucken. Und ich weiß halt auch, warum ich 25 Jahre zwischen der ersten und der zweiten Sichtung gelassen habe. Jetzt nachvollziehbar.
Okay. Na, da bin ich ja mal gespannt, ob wir uns beim zweiten Film heute etwas einiger sind. Was hat er jetzt für einen Satz? Wie wir den zweiten Film finden. Wir reden nämlich über Virus aus 1999. Carlo, kannst du uns bitte mal sagen, worum es im Virus geht? Weil auch da, glaube ich, den haben nicht so viele gesehen.
Also gern, ja. Sie ist mächtig, sie ist intelligent und sie will die Erde übernehmen. Eine außerirdische Lebensform hat die Kontrolle über ein russisches Forschungsschiff an sich gerissen. Doch bevor sie ihre Besiedlungspläne durchführen kann, muss sie einen Virus auslöschen. Denn der Virus heißt Mensch. Nur eine Handvoll Glücksritter kann das Alien stoppen. Captain Everton, seine Navigatorin Kit, der Ingenieur Steve und der Rest der Crew fliehen auf hoher See vor einem Taifun. Doch ihre Flucht endet in Terror und Todesangst. Die außerirdische Macht will den menschlichen Virus vernichten.
Ja, von John Bruno gedreht, welcher vorher und auch nachher, glaube ich, nur noch für Special Effects zuständig war, unter anderem für Poltergeist, Ghostbusters, Abyss, Terminator 2, Titanic.
Aha.
Wir haben über Mid-Budget-Filme gesprochen und hier macht sich das noch ein bisschen deutlicher. Das Ding hat satte 75 Millionen gekostet für einen solchen Genrefilm und ist ebenfalls
so viel?
So viel, ja.
Krass.
Und ist auch komplett auf die Nase gefallen mit einem Boxoffice von 30,7 Millionen weltweit. Und wenn du dir natürlich den Cast anguckst, dann glaube ich, ist das meiste Geld in die beiden Hauptdarsteller gegangen, in Jamie Lee Curtis und in Donald Sutherland. Ja, Carlo, wie war deine erste Berührung mit Virus?
Den habe ich auch aus der Videothek ausgeliehen. Da weiß ich, dass er im Kino lief, aber ich glaube nicht lang. Jedenfalls habe ich es nicht ins Kino geschafft und ich fand den damals, so habe ich mir gedacht, wie ich den mir ausgeliehen habe, ja, typischer Videothekenfilm eigentlich. Interessant, dass er ins Kino geschafft hat. Aber mir war dann auch schon bewusst, warum. Da können wir dann auch jetzt dann im Anschluss schön drüber reden. Tatsächlich siehst du diesem Film an, dass er die 75 Millionen gekostet hat und dass da jemand genau wusste, wie er mit Special Effects umzugehen hat. Der Rest ist natürlich können wir jetzt mal drüber reden. Aber Special Effects und das Geld war meiner Meinung nach schon gut investiert, aber es hat damals, wie jetzt auch bei der Sichtung, für mich doch auf jeden Fall ziemlich die Spannung gefehlt und überhaupt, wie der ganze Film so durchgetaktet ist, finde ich sehr mäßig.
Okay, Jacko, wie war es bei dir? Hattest du Virus schon mal vorher gesehen?
Gute Frage. Jein, würde ich sagen. Ich war der Meinung, dass ich den schon mal vorher gesehen habe. Oder sagen wir es mal so, ich war mir wirklich nicht sicher. Ich wusste, was ich hundertprozentig wusste, als der damals im Kino lief, also 1999, habe ich in einer Fernsehzeitung ich nenne es mal Kritik gelesen, so eine Drei-Zeilen-Kritik oder so. Da kam der Film sehr schlecht weg. Dementsprechend war ich jetzt nicht so super scharf drauf. Da war ich noch so dumm und habe geglaubt, solche Kritiken in Fernsehzeitungen sagen irgendwas aus. Habe mir dann nie irgendwie auf VHS, DVD oder so ausgeliehen angeguckt, keine Ahnung. Ich war aber dann so unsicher, habe ich den vielleicht mal im Fernsehen gesehen oder so, weil das war so ein typischer RTL 2-Film irgendwann, der da immer Freitagabends lief oder so, oder Freitagnachts. Und jetzt bei der Sichtung habe ich einige Szenen hundertprozentig wiedererkannt. Ich glaube, das wird so ein Ding gewesen sein, da werde ich mal irgendwann reingeschaltet haben wahrscheinlich von Beginn an gesehen oder so, habe dann nur so 20, 25, 30 Minuten mal wahllos irgendwo im Fernsehen gesehen. So halt. Ich behaupte jetzt, das war jetzt die Erstsichtung am Stück und bewusst konzentriert oder so. Ich starte jetzt direkt rein, weil ich möchte das aufgreifen, was Carlo gesagt hat. Das Geld, 75 Millionen, ich habe ein bisschen geschluckt, als du das gesagt hast. Ich dachte, boah, so viel für den Film. Und ich weiß nicht, ob das ob jetzt von Donald Sutherland und Jamie Lee Curtis 1999 so viel Geld geben muss. Also William Baldwin definitiv nicht. So. Nee. Aber ich glaube, der war froh, dass er da, das war 1999, dass er da noch so einen Job bekommen hat. Was ist mit dem Typen los? Der ist ja auch komplett verschwunden. Aber die Effekte, das muss ich gleich sagen, die sind toll in dem Film. Und ich wusste nicht, dass dieser Regisseur, der mir gar nichts gesagt hat, vorher oder hauptsächlich für Special Effects verantwortlich war. Das sieht man definitiv, weil das ist das absolute Highlight von Virus.
Mhm. Ich war ja damals ganz heiß darauf, den Film zu sehen. Und ich war noch ein bisschen jung, dass ich da ins Kino gehen konnte, mit 13. Und ich hatte dann aber das Buch zum Film. Das war irgendwie in den 90ern so ein Ding, das gab's häufiger. Und dann waren in der Mitte des Buches war dann immer noch Fotos aus dem Film. Und da konnte ich mir dann natürlich die Fotos schon angucken von diesen Robotern und von diesen Wesen, die dann da rumlaufen. Und ich war richtig heiß darauf, diesen Film zu sehen. Dann kam auch Video raus und dann habe ich mir dann auch sehr, sehr schnell die Videokassette zugelegt. Ja, und irgendwie damals, muss ich sagen, war mir der Film ein bisschen zu behäbig. Der brauchte mir zu lange, um dann richtig ins Eingemachte zu gehen. Schaffte es aber dann nicht so wirklich jetzt steil zu gehen. Also mir fehlte früher zumindest, als ich Virus gesehen habe, immer so ein bisschen was. Ich weiß nicht, ob ihr das in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen könnt, aber ich sag mal, der 13-, 14-jährige Kühne war nicht ganz so zufrieden damit.
Ja, kann ich verstehen, weil wenn der Film eine Sache auf jeden Fall hat, sind das Tempoprobleme, weil auch hier muss man sagen, ähnlich wie bei Phantoms, der hat nicht eine einzige neue Idee, das ist natürlich alles zusammengeklaubt von bis zum geht nicht mehr, haben wir alles schon mal irgendwo gesehen. Das Setting, generell dieses Monster, diese, also wie auch immer, das haben wir alle schon gesehen. Und dann ist es natürlich so ein bisschen, die Überraschung fehlen. Und wenn das Tempo dann so ein bisschen schleift, weil man weiß sowieso, worauf es hinausläuft, ist das natürlich jetzt nicht wirklich für den Unterhaltungswert das allerbeste Triebmittel. So.
Ja, das ist es eben. Also, ich meine, das Setting, Carlo, was war das überhaupt für eine Zeit, wo irgendwie so große Luxusliner immer genommen worden sind? Wir hatten vorhin schon mal davon gesprochen, wir hatten Octalus, wir hatten Ghost Ship, wir haben jetzt hier Virus. Fallen dir noch mehr ein?
Schiffe, ja. Ich überlege gerade in dieser Zeit, also so, es waren schon diese genannten bis jetzt.
Wann kam nochmal Triangle raus? Der kam später, oder? Der kam 2000.
Ah, viel später. 2009. Ja, vor Ort. 2009. Ja, aber Octalus, der war ja ein Jahr vorher. Das ist nochmal ein großer Unterschied, weil der nutzt natürlich dieses Setting auch viel besser, weil das ist natürlich eine absolute Spaßgranate. So, ne, weil der auch nicht die Fehler begeht. Virus ja. Nimmt sich sehr, sehr ernst und gerät dann halt in so eine Form von so Alien-Rip-Off so ein bisschen. Und das macht ein Octalus halt nicht, obwohl er exakt das gleiche Setting hat. Also gut, da war es ein Kreuzfahrtschiff, hier ist ein russisches Militär- bzw. Wissenschaftsschiff, aber ne, halt Geisterschiff mehr oder weniger, wo irgendein Monster sein Unwesen treibt. Aber Octalus macht natürlich alles richtig, indem er da so einen Fun-Faktor reinbringt, einen sehr bewussten. Und das macht Virus halt überhaupt nicht. Das hätte dem vielleicht gut getan.
Ja, also da sind wir uns ja offensichtlich einig. Sehr behäbig. Das meinte ich ja auch jetzt vorhin bei der Einführung, dass mir die Spannung da immer echt abging. Der braucht zu lang, will offensichtlich schon wegen ein ernsterer Science-Fiction-Film sein. Aber es tut ihm gar nicht gut. Der geht ja auch so knapp 90 Minuten rum. Und irgendwie kommt er, bis der mal richtig in Fahrt kommt, ist nicht mehr viel Zeit übrig. Ja, und die gefährlichen Situationen in dem Schiff finde ich auch, das ist nicht sonderlich spannend oder so richtig intensiv inszeniert. Die Leute fallen diesen Robotern und allem drum und dran, was da drinnen so kreucht und fleucht, zum Opfer und irgendwie fehlt da der richtige Thrill. Und auch die Action nutzt wirklich nicht unbedingt das Setting des Schiffs. Um da mal ein wenig mal ein paar Schauwerte auch auszupacken. Und das ist so auch das Hauptproblem, was ich mit Virus habe. Weil ich meine, wenn man es anders hätte angehen können irgendwie, würde der mir total gut gefallen. Und ich finde es richtig schade.
Ich finde tatsächlich jetzt, also ich hatte den dann damals auf Video gehabt, aber dann ist der, das ist auch so ein Film, der dann irgendwie für mich in Vergessenheit geraten ist, als meine Videos dann weg waren. hatte ich den auch irgendwie nicht mehr auf dem Schirm gehabt und habe mir dann bei Amazon für 3 für 15 da die Blu-ray gekauft oder so. Er gefällt mir jetzt tatsächlich deutlich besser. Ich kann jetzt etwas mehr anerkennen, dass er versucht, eine Spannung aufzubauen. Das hat mich als Kröte nicht interessiert. Ich wollte sehen, wie diese Roboter die Menschen auseinandernehmen. Aber jetzt kann ich es ein bisschen besser nachvollziehen und würde den Film auch etwas besser bewerten als damals noch als Kröte, was ja auch sehr, sehr selten vorkommt, wenn ich an einen Genrefilm oder sowas denke. Ne?
Ich würde jetzt auch, also ich bewerte den generell auch schon mal besser als Phantoms, obwohl ich ihn bisher nur kritisiert habe. Weil ja, so als Spannungsfilm, das beherrscht er nicht so wirklich. Da ist der Regisseur, glaube ich, auch nicht gut genug für, was das angeht. Trotzdem finde ich, dass der, gerade im Creature-Design ist der super. Das fand ich auch sehr faszinierend, gerade wenn er anfängt, nicht nur so Roboter, sondern diese Mensch-Roboter-Hybrid-Zombie-Viecher zu basteln. Das ist so geil. Das hat wirklich so einen Body-Horror-Aspekt und Body-Horror finde ich immer geil. Da hat er mich voll mitgekriegt. Und ich finde, dann ist es so, dann lebt er von so einzelnen Momenten. Der Film ist nicht super spannend, aber ich fand den auch tatsächlich nicht langweilig, obwohl der Tempo-Probleme hat. Aber ich habe den, also ich war in einer komfortablen Situation, ich habe den irgendwie morgens um 11 auf der Couch liegend angeguckt und ich dachte mir, das ist jetzt genau der perfekte Film. Ich lieg hier und ziehe mir so 90 Minuten rein, bei dem ich nichts erwarte, der auch jetzt mich nicht vor Spannung über die Fußnägel hochrollen lässt und ich weiß genau, was da passiert, weil selbst wenn du nicht weißt, was in dem Film passiert, ist es nach 10 Minuten klar. Auch diese Figurenkonstellation, du hast halt mit Donald Sutherland, Jamie Lee Curtis und William Baldwin so 3 bekannte Darsteller, hast aber so 7 Nebendarsteller auch und du weißt genau, okay, die werden jetzt alle nacheinander sterben, weil auf die 3 läuft es halt hinaus. Und du weißt auch genau, William Baldwin ist hier der Held, Jamie Lee Curtis ist das toughe Final Girl und Donald Sutherland ist der ekelhafte Seebär, der sich zum Antagonisten wandeln wird, weil der ist nur auf Moneten aus wie Mr. Krabs, das weißt du halt schon. So, aber das hat mich unterhalten in dem Moment. Ich dachte, das ist genau der richtige No-Brainer, den ich jetzt gerade mir angucken will. Und wenn dann so geile Roboter, Monster, Viecher kommen und auch der Härtegrad manchmal ein bisschen gut passt, so, das fand ich irgendwie stimmiger als Phantoms. So, ich weiß, er mögt Phantoms lieber, aber das war für mich so, das passt. So, das ist der gute McDonald's-Burger, der in dem Moment genau den richtigen Fettanteil hat und schön sapscht und so. Ich sage, oh, jetzt bin ich satt. So, nicht, dass ich...
Also das ist der Big Tasty Bacon.
Ja, nee, den finde ich nicht so geil. So. Das ist für mich der McRib. So, der ist auch nicht geil, aber der sackt so schön rum. So, der hat die richtige Schärfe in manchen Momenten. Die Finger sind dreckig, so. Und das sage ich auch dann. Den brauche ich jetzt auch irgendwie 3 Monate nicht mehr. Aber vielleicht irgendwann hole ich mir den nochmal, dann finde ich ihn wieder geil. Also, nee, so gut ist Virus nicht. Aber ich fand den wirklich solide, stabil im besten Sinne für das, was er überhaupt sein kann.
Wie gesagt, kann ich nachvollziehen und ich weiß auch nicht, ob er bei der nächsten Sichtung bei mir nicht wieder absackt. Ich glaube, das, was du gesagt hast, ist ganz richtig. In welchem Kontext gucke ich denn gerade? Und bei dem kann ich tatsächlich dieses McDonald's-Food komplett nachvollziehen. Ich glaube, keiner, der auf Genre-Kino steht, der auf diesen Sci-Fi-Horror steht, guckt sich den an und sagt, boah, das ist ja mega Bullshit, das ist nur Scheiße. Die wenigsten werden aber wahrscheinlich auch sagen, so, oh ja, verkanntes Meisterwerk. Ich glaube, die meisten sagen so, ja, für das, was es ist, kann man das durchaus mal machen. Ich weiß es aber auch nicht, Carlo. Was glaubst du? Also, wie wird der überhaupt allgemein aufgefasst? Eher positiv, eher negativ? Wenn ich bei mir bei Letterboxd gucke, ist alles so, ja, so im Mittelfeld.
Ja, ich glaube, die den kennen, die fassen den eher so mittelmäßig auf. Und dann natürlich der Rest wird den gar nicht groß kennen. Also wahrscheinlich, wenn ich jetzt in meinem Freundeskreis mal rumfragen würde, wären es vielleicht 2 oder 3, die den wirklich kennen würden. Die anderen wüssten wahrscheinlich gar nicht, dass der existiert.
Ich glaube, mit 2 oder 3 hast du schon viele.
Ja, ja. Also,
ja, das wollte ich gerade sagen. Ja.
Also ich finde, sowohl der als auch Phantoms sind irgendwie gänzlich weg. Man muss schon wirklich suchen, bevor man auch mal irgendwie eine Besprechung darüber hört oder so. Und ich glaube, relativ wenig Leute kennen diese beiden Filme. Und obwohl eben namhafte Stars dabei sind. Und ich kann mir sogar vorstellen, die meisten, die den gesehen haben, haben das so als so komplettiert gemacht. So, ach ja, ich finde Jamie Lee Curtis cool, dann gucke ich auch mein Virus rein.
Ja, ich glaube, Virus ist noch bekannter als Phantoms, würde ich behaupten. Weil, habe ich auch schon gesagt, der lief häufiger mal im Fernsehen. Ich glaube, Phantoms lief, also ich könnte mich nicht daran erinnern, dass der jemals im Fernsehen lief.
Doch.
Okay.
Phantoms war bei RTL 2 und Virus war irgendwie so Freitagabend 22 Uhr RTL.
Okay, ich dachte, das wäre so der typische RTL-Zweifel. Ja, kann mich auch täuschen. Virus weiß ich, der lief häufiger mal im Fernsehen.
Also Virus, Free-TV-Premiere und so, der lief dann schon an Feiertagen, wo du normalerweise Publikum vor der Glotze hattest. Ja, also da kann ich mich erinnern, weil da habe ich zu dem Zeitpunkt ja noch meine Fernsehzeitungsschnipsel ausgeschnitten und in Schulhefte geklebt und Kritiken dazu verfasst.
Du Nerd, Alter, ja, ja. Du Nerd.
Und da kann ich mich erinnern, dass ich den öfters in der Hand hatte, diesen Schnipsel aus der TV-Spielfilm.
Den Schnipsel. Carlo und seine Schnipsel.
Ja, naja, ich nenne es mal so. Ich habe es ja immer fein säuberlich, immer den Besprechungskasten, immer, die es da immer gab, die habe ich ja immer ausgeschnitten. Und da hatte ich Virus, der lief nicht nur einmal auf RTL. Der lief da schon groß beworben.
Geil, hast du diese Hefte noch?
Die habe ich noch. Soll ich sie mal, ja, du, wenn ihr mich besucht, mal mitbringen?
Du weißt wann, ich will die sehen.
Ja, 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 es wäre ja bald möglich, dass wir uns vielleicht live treffen.
Ja, ich kann daraus das auch zitieren, gerne sehen, also ja. Ich habe da feinsäuberlich auch Kurzkritiken reingeschrieben mit meinen Lami-Finger.
Oh, wie geil, wie geil.
Wer weiß, was wie alt geil, ich da gewesen bin teilweise, also. Sind alle noch so weit vorhanden? Also es sind bestimmt, weiß ich nicht, sind es vielleicht noch so 25, 30 Hefte oder so?
Oh, wisst ihr, was wir machen? Wir machen dann, also ich verrate es mal, Carlo hat demnächst Geburtstag, so, und wir werden, also ich werde kommen, Kühne vielleicht, so. Weißt du was, wir machen dann live Drunkencast nachts um 3 und Carlo liest seine Schnipselrezension für das mit der Hammer.
Das wäre schön. Oder wir raten einfach. So, einer sagt den Film, dann sagt man, was wird er wohl geschrieben haben? Und wenn man nah dran ist, muss man keinen trinken. Wenn man komplett weit weg ist, dann...
Ja, das wäre noch besser. Nein, Carlo liest da eine Rezension vor und wir müssen raten, welcher Film es ist. Und dann muss er so wahnsinnig ausblenden. Idee. Oh, das wird gut. Ja. Also ich kündige ja Sachen an, die wir nie machen werden, aber egal. Generiert Zuschauer.
Nein, aber es ist eine schöne Idee. Aber tatsächlich, ich habe gerade mal nachgeschaut, auf Letterboxd kann man ja sehen, wie viele Leute diesen Film gesehen haben. Und tatsächlich ist Phantom Star von mehr Leuten gesehen worden als Virus.
Wow, das hätte ich nicht gedacht. Okay.
Also, ich weiß es nicht, aber beide in einem Bereich, wo man wirklich sagen muss, ja, das läuft unter ferner Liefen. Was ihr aber gerade hattet hier, so Creature Design, ja, absolut top. Worüber ich aber überrascht war, dass das Ding teilweise auch ziemlich blutig geworden ist. So, wenn durch den einen Typen durchgeboxt wird und dann hier nochmal Gehirn rausgenommen wird und da nochmal der halbe Körper dann noch und der Torso gezeigt wird, hat er mich doch etwas überrascht.
Ja, und das sieht halt auch geil aus. Ich finde, der sieht dafür verdammt gut aus. Und der war damals, war ich auch schon FSK 16, also auch in den 90ern. Und da waren die ja noch so ein bisschen kritischer mit solchen Geschichten. Das hat mich auch überrascht.
Naja, wahrscheinlich was Maschinen waren. Also vielleicht war das der Grund.
Heil.
Bei Terminator war ja auch, naja gut, den muss man vielleicht noch anders bewerten, den ersten Terminator.
Ja, weil der halt düsterer und apokalyptischer ist und so vielleicht. Ja,
der war ja auch Jahrzehnte indiziert und ab 18. Aber gut, das war eben das Tolle auch.
Aber Virus war doch brutaler als der erste Terminator.
Nee, im Kontext vielleicht nicht, weil das ja einfach Quatsch ist. So, und bei Terminator war ja schon so ein bisschen, der war halt fieser.
Ja. Aber
in seiner Gewalt.
Es war in den 90ern durchaus immer mal so eine Wundertüte. Manche Filme kamen interessanterweise ab 16 uncut durch, auch im Kino und oder auch ab 12 stellenweise, wo doch ordentlich zugelangt wurde. Und das ist interessant, ne?
Na gut, aber wir diskutieren hier über die FSK. Ich meine, das ist eh absurder Verein so und ihren Machenschaften. Ja,
ja, da war es eh absurd. Also die 90er fand ich wirklich, weil man es ja auch live mitbekommen hat, was da stellenweise im Kino noch gekürzt wurde. Ja? Es waren ja echt nicht wenige. Und dann wiederum hattest du wieder eine ganze Bandbreite, die wurden da ab 12 durchgewunken. Also ich kann mich da noch wunderbar an Sleepy Hollow erinnern, der Uncut ab 12 erst lief. Ja. Und nachdem es da eine riesen Debatte kam, weil offensichtlich mehrere Erziehungsberechtigte darüber aufgeregt haben, hat die FSK den nochmal geprüft und ab 16 freigegeben. Und das gleiche Prozedere war, glaube ich, sogar bei American Pie mal. Da weiß ich aber gar nicht mehr, ob der dann tatsächlich auch nochmal auf 16 hochgestuft wurde, ob der ab 12 gelassen wurde. Auf jeden Fall gab es da auch eine Diskussion. Ich kann mich da noch gut dran erinnern, weil man es ja eben immer live mitbekommen hat. Und das waren... Ah, und American Beauty, der war auch anfänglich ab 12 und wurde dann auf 16 hochgestuft. Das waren lauter so Filme.
Ja. Oh Gott. Ja.
Okay.
American Beauty, ja, jetzt mal ehrlich. Wilde Zeit, aber okay.
War das.
Was mir gerade eben auffällt, und ich glaube, das bezeichnet beide Titel heute, wir sind noch nie so krass abgeschweift in dieser Folge, weil ich glaube, dass irgendwie über beide Filme relativ wenig zu sagen ist, beziehungsweise die relativ wenig hergeben. Für mich ist es so, entweder sie gefallen dir oder sie gefallen dir nicht, aber es ist beides okay. So, wenn mir jetzt jemand sagt, ey, Virus finde ich total kacke und der nervt mich, und würde ich sagen, ja, okay, du hast recht. Und wenn einer sagt, ey, wenn du dir da die Effekte anguckst, dann ist doch super, und da würde ich auch sagen, ja, du wirst wahrscheinlich recht haben. So. Tja. Ich finde, hier ist relativ wenig Diskussionsspielraum bei beiden Filmen, weil man, glaube ich, das sind, ja, entweder du stehst auf dieses Genre, auf diese Machart oder eben nicht, ne?
Tja, und wer hat die Filme ausgesucht? So. No offense, alles gut.
Ja, ich habe damit nicht gerechnet, aber ich merke es eben auch, ich habe so normalerweise immer eine Seite Notizen, wo ich mir noch irgendwelche Dinge, die ich ihr dann eventuell ansprechen möchte oder so, wo ich mir die aufschreibe. Also ich habe jetzt für beide nicht mal eine Seite gebraucht, weil ich mir die Notizen gemacht habe und dann dachte, ja, aber also wo ist jetzt der Punkt, wo man dann eventuell noch mal nachfassen sollte?
Ich weiß nicht. Ja, das sind halt beides so relativ substanzlose Filme, die man aber konsumieren kann, relativ gut auch. Und wie sie einem dann gefallen, das ist so, also ich glaube, da ist man in der Mitte, irgendwie liegt man da auch ganz gut richtig bei beiden Filmen. Ich finde Phantoms als absoluter Totalausfall zu bezeichnen, obwohl ich ihn nie am schlechtesten von uns dreien finde, wäre eindeutig zu viel des Bösen. Ich kann den aber halt nicht viel abgewinnen. Und Virus ist halt so ein Ding, das ist für mich so ein kompletter Durchschnittsfilm, 0815, der so einen leichten Pluspunkt bekommt, eben durch die supergeile Effektarbeit und dieses, wie ich finde, auch kreative Creature-Design, auch etwas sehr wilde, und ich mag dieses wilde, dieses kantige, dieses so ein bisschen, ja, so edgy, also so ein bisschen mehr als so Mainstream ist, also ein bisschen ekliger, ein bisschen böser, der Rest ist halt 0815 aus der Dose, aber es ist halt irgendwie, passt auch mal.
Du hättest auch nur einen Roboter nehmen können, ne, aber da wird dann einfach nochmal ein menschlicher Torso drauf gesetzt, ein halbes Gesicht.
Genau, aber geil so. Und dann halt hast du noch so Donald Sutherland, der einfach geil ist in so einer Rolle, und Jamie Lee Curtis, der einfach geil ist in so einer Rolle, und gut, William Baldwin, wenigstens war er nicht ganz arbeitslos, so. Aber das ist halt, es ist solider Durchschnitt. Muss man das gucken? Auf keinen Fall. Aber wenn man es guckt, tut's auch nicht weh. Also von mir aus.
Es ist tatsächlich das McDonald's-Essen. Ja. Also ich glaube, damit hast du beide Filme genailed. So, das ist, so, wenn du in der richtigen Stimmung bist oder bei McDonald's Essen besoffen bist, dann ist es wahrscheinlich das Beste, was du dir gerade.
Genau.
Aber es wird auch die Tage geben, wo du sagst so, boah, nee, gar keinen Bock drauf. Und am Ende sagst du irgendwo, ja, gut, es habe ich nicht gebraucht, ist okay. Passt schon.
Kriegen wir von McDonald's eigentlich Geld, dass wir die so oft erwähnt haben, obwohl wir haben sie nicht positiv bewertet, ne? Nee, dann eher nicht. So. Ich dachte.
Es gibt auch andere tolle Burgerläden wie Burger King, aber Burger King würde ich nicht als Mittelmaß bezeichnen, sondern ich bin Team Burger King.
Ja, absolut, absolut. So, kriegen wir jetzt von Burger King Geld? Nee, das war meine ehrliche Meinung. Ich mag es auch lieber. Ich mag es auch lieber. Ich stehe auf das gegrillte Fleisch. So, fertig.
Habt ihr noch irgendwas zum Virus zu sagen oder wollen wir die Bewertung geben?
Ja. Bewertung her.
Carlo, wie würdest du den Virus bewerten?
Würde ich mit 5 von 10 bewerten. Wie schon gesagt, ich finde ihn von den Effekten klasse gemacht, und man sieht ihn sein Budget an, und ja, also visuell macht er was her. Leider fehlt es halt eben bei so einem Film, was wichtig ist, an der Spannung, die geht mal echt ab sozusagen, und auch die Actionsequenzen sind eher so, naja, da bleibt nicht viel hängen im Kopf. Also
ja, da fehlt so ein bisschen was einfach. Irgendwas fehlt, aber ich kann es auch nicht genau betiteln. Ich weiß es nicht.
Und das ist dann einfach für mich, da war ich bei Phantoms mehr drin. Da kann ich mich an mehr erinnern jetzt nach der Sichtung als an Sachen bei Virus.
Jacko?
Ja, also bei Phantoms waren bei mir 4 Chicken McNuggets und der ist hier 5,5 Chili Cheese Nuggets von Burger King. Schmeckt mir einfach besser, ist ein bisschen ranziger, ein bisschen kantiger, aber ja, Fiat, letzten Endes braucht das auch kein Mensch, aber den würde ich mir tatsächlich vielleicht in 5 bis 10 Jahren nochmal morgens um 11 Uhr auf der Couch angucken, wenn ich gerade nicht zur Arbeit muss.
Ja, ich bin voll und ganz bei dir. Ich bin auch bei 5,5. Ich weiß nicht, ich kann dir nicht genau den Finger drauf legen, was mir fehlt, weil ich glaube, ich mehr Sachen cool finde, als ich schlecht finde an dem Film. Das Design ist cool, die Härte ist cool, die Wesen sind cool, das Setting ist cool. Ich kann aber nicht den Finger drauf legen. Ich glaube, es ist wirklich das Pacing so ein bisschen, was mich dann davon abhält, den jetzt besser zu bewerten. Aber der ist okay. So, ey, wenn du ins Bett, also wenn du müde bist, aber noch nicht ins Bett möchtest und du willst jetzt 90 Minuten kurz was haben, guck ihn dir an. Machst du nichts falsch.
Und du hast es ja gerade gesagt, was ich bei Phantoms bemängelt habe, dass da nichts für mich so Eigenes heraussticht, auch wenn es nur ein Detail ist. Ich finde, der hat das allein durch das Creature Design. Das würde ich sagen, das ist geil. Das ist so dein Ding. Der Rest ist auch so Larifari, hast du nicht gesehen. Aber das ist geil. Und dafür sticht der für mich raus.
Sehe ich genauso. Ja, okay. Machen wir einen Deckel drauf, würde ich sagen. Wir sind uns, also ich bin ja von dieser Idee mit Fizek, bin ich ja nicht ganz abgeneigt, ne?
Und weil das wäre auch was halbwegs Aktuelles, weil der Heimweg ist ja erst dieses Jahr released worden.
Ach Gott.
Und ich habe den dieses Jahr schon gesehen. Der ist scheiße. Ich würde aber nochmal gucken mit euch.
Ich habe ihn noch auf der Watchliste.
Ja, siehst du, du kennst ihn doch gar nicht, siehst du.
Nein.
Und ich freue mich so ein bisschen auch wieder auf Lars Eidingers wirklich crazy Show und abgeschnitten, was das Einzige war, wo ich dachte, boah.
Ich habe für die Kollegen vom Telehorst mal abgeschnitten geguckt und ich fand das so ätzend. Also ja, es wäre sehr, sehr gut möglich, dass wir gescheiterte Abseits-Comic-Verfilmung einfach mal beiseite schieben und vielleicht doch ein Fitzek-Cast kommt. Das werden wir, glaube ich, ohne die Mikrofone mal besprechen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen fürs Zuhören. Hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, obwohl es heute doch relativ substanzlos war, was wir so gesagt haben und viel über McDonald's gesprochen haben, über die FSK und über den Geburtstag von Carlo. Ich freue mich über.
Ja. Jetzt musst du auch kommen, also ist jetzt gedeckelt. Ja, ja.
Wenn der Urlaub durchkommt, bin ich da. Aber vielleicht wird das heute erst veröffentlicht und Carlo hat ja schon Geburtstag, wir werden es nicht erfahren. Es liegt an dir, Jacko.
Ich gebe mir Mühe.
Auf jeden Fall danke ich euch. Es hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Bedanke mich bei allen Zuhörern. Lasst uns gerne ein Like da, wenn ihr wollt. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ich sage danke fürs Zuhören, wünsche schöne Tage. Dann darf sich Jacko verabschieden und die letzten Worte gebühren heute dem lieben Carlo. Bis zum nächsten Mal.
Vielen lieben Dank an euch beide. Das war wirklich wieder ein herrlicher Podcast mit euch beiden. Vielen lieben Dank an die lieben Zuhörer und ihr verzeiht es uns hoffentlich heute, dass wir ein bisschen so off-topic gegangen sind, mehrfach und ohne Sinn und Verstand. Aber ja, manchmal muss man das auch ein bisschen auflockern, wenn die Filme jetzt tatsächlich nicht so wahnsinnig viel hergeben. Aber egal, es war trotzdem sehr amüsant. Ich habe gefreut, beide Filme nochmal zu gucken und übergebe an Carlo und wir hören uns vielleicht demnächst. Nein, ich kündige es nicht an. Ich übergebe an Carlo einfach. Fertig. Los.
Wir werden uns sicher demnächst wieder hören. Heute war es mir natürlich auch wieder eine Freude, mit euch über diese Fast-Food-Filmchen zu reden. Ich fand es mal ganz amüsant, zwischendrin immer mal bei Anekdoten preiszugeben. Ich denke, das muss auch mal ein Podcast sein und es gefällt auch den Zuhörern.
Stimmt, das stimmt natürlich.
Ja, und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als noch auf Wiedersehen und Goodbye zu sagen und wir hören uns in der nächsten Ausgabe. Ciao, ciao.
Okay, Jacko, wie war bei dir? Hattest du Virus schon mal vorher gesehen?